Dickstein blickte aus dem Fenster. Das war es also. Gestohlenes Uran. Beim letzten Mal war es die Ermordung eines Terroristenführers in Damaskus gewesen. Davor die Erpressung eines Arabers in Monte Carlo, der die Fedajin nicht mehr finanziell unterstützen sollte. Dicksteins Angst kehrte zurück. Und mit ihr die Erinnerung. Nach dem Tod seines Vaters war seine Familie unglaublich arm gewesen. Und als die Gläubiger sich meldeten, war Ned zur Tür geschickt worden, um zu sagen, dass seine Mutter nicht da sei. Im Alter von 13 Jahren hatte er es als unerträglich erniedrigend empfunden, da die Gläubiger wussten, dass er log. Sie sahen ihn immer mit einer Mischung aus Verachtung und Mitleid an, die ihm bis ins Mark drang. Und dieses Gefühl kam zurück, wenn jemand wie Borg etwas sagte wie: »Kleiner Nathaniel, geh und stiehl ein bisschen Uran für unsere Heimat.« Seine Mutter hatte er immer gefragt: »Muss ich das wirklich?« Und jetzt sagte er zu Pierre Borg: »Wenn wir es sowieso stehlen wollen, weshalb kaufen wir es dann nicht und weigern uns einfach, es zur Wiederaufbereitung zurückzuschicken? Weil dann jeder wüsste, was wir planen. Die Wiederaufbereitung braucht Zeit, viele Monate. In dieser Zeit könnten zwei Dinge passieren. Die Ägypter könnten ihr Programm beschleunigen oder die Amerikaner würden uns unter Druck setzen, die Bombe nicht zu bauen.« »Oh, es war also noch schlimmer. Du willst also, dass ich das Zeug stehle, ohne dass jemand merkt, wer es war?« »Das reicht noch nicht. Es darf noch nicht einmal jemand wissen, dass es gestohlen wurde. Es muss so aussehen, als wenn der Kram nur verloren wurde. Ich möchte, dass die Eigentümer und Geheimdienste wegen des Verschwindens so sehr in Verlegenheit gesetzt werden, dass sie es vertuschen. Und wenn sie später entdecken, dass sie bestohlen worden sind, wird ihre eigene Tarnaktion sie kompromittieren.« »Wie viel Uran brauchen wir?« »Sie wollen 12 Bomben haben. In Form von Yellow Cake, das ist das Uranerz, wären es etwa 100 Tonnen.« »Und du glaubst, dass die Verlierer die Sache vertuschen werden?« »Wenn man es richtig anstellt?« »Ich bin mir nicht so sicher, dass es möglich ist.« »Das muss es einfach sein. Ich habe dem Ministerpräsidenten zugesagt, dass wir es schaffen können. Meine Karriere steht auf dem Spiel, Ned.«
»Hör mit deiner verdammten Karriere auf!«
Dicksteins Feindseligkeit hatte nichts mit Borgs ungeschicktem Appell zu tun. Was Dickstein so entnervte, war die plötzliche Vision von Atompilzen über Jerusalem und Kairo, von einem ruinierten Nahen Osten, von Kindern, die an Missbildungen leiden würden. Er sagte: »Ich meine immer noch, dass Frieden eine Alternative ist.« Borg seufzte: »Hör zu! Wenn die anderen eine Bombe haben, brauchen wir doch auch eine, nicht wahr?« »Wenn es nur darum ginge, bräuchten wir nur eine Pressekonferenz abhalten und verkünden, dass die Ägypter eine Bombe herstellen und sie von dem Rest der Welt zur Raison bringen lassen. Aber ich glaube, dass unsere Leute die Bombe sowieso wollen. Sie freuen sich, nun einen Vorwand zu haben.« »Und vielleicht haben sie recht. Wir können nicht alle paar Jahre einen Krieg führen. Vielleicht verlieren wir nämlich mal.« »Wenn wir in ein paar Punkten nachgäben, die besetzten Gebiete, das Rückkehrgesetz, gleiche Rechte für Araber in Israel, hör mich an!« Borg kämpfte um Selbstbeherrschung. »Die Menschen dieses Landes werden nicht Frieden um jeden Preis wählen. Im tiefsten Inneren weißt du doch, dass auch die Araber sich nicht gerade um einen Friedensschluss reißen. In der realen Welt müssen wir also immer noch mit ihnen kämpfen, und wenn wir mit ihnen kämpfen, sollten wir besser gewinnen. Aber damit wir unseres Sieges sicher sein können, musst du uns etwas Uran besorgen.« »Am meisten missfällt mir an dir, dass du gewöhnlich recht hast.« »Weißt du, mit den meisten meiner Leute muss ich nicht jedes Mal über Politik diskutieren, wenn ich ihnen einen Auftrag gebe. Sie nehmen einfach ihre Befehle entgegen, wie es sich für Agenten gehört.«
»Ich glaube dir nicht«, sagte Dickstein. »Dies ist eine Nation von Idealisten. Sonst wäre sie nichts wert.«
»Vielleicht. Ich kannte einmal einen Mann namens Wolfgang. Er behauptete dauernd: „Ich führe nur Befehle aus.“ Dann brach er mir immer wieder das Bein.